Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Luft ist aus. Die Rektorin von ETH Zürich verlangt mehr Geld vom Bund oder den Ausschluss von ausländischen Studenten. Auch für Erwachsene. Das Kindermärchen Zwergnase begeistert im Zürcher Schauspielhaus klein und gross. Zum 25. Geburtstag. Die Leiterin der Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende, Katrin Stutz, ist unser Wochengast. Und auf einem Rasen und Eis. Kloten Flyers feiern 50 Jahre in der Nationalliga A und GC und der FCZ sind im ersten Ernstkampf seit dem Urteil zum Skandalderby. Ein Blick aufs Wetter, Mann. Der Nebel löst sich tagsüber nur noch teilweise auf. Über 800 Meter ist es oft sonnig, bei 4 bis 10 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Die Rektorin von ETH Zürich droht damit, um keine ausländischen Studentinnen und Studenten mehr aufzunehmen. Der Bund müsse endlich mehr Geld zahlen, um das Wachstum der letzten Jahre auffangen, sagt Heidi Wunderli-Allensbach in einem Interview mit der NZZ am Sonntag. Der ETH fehlen die 30 bis 40 Millionen Franken jedes Jahr. Auch eine Verdoppelung der Studiengebühren von heute rund 1'200 Franken wäre gerechtfertigt, so die ETH-Rektorin. Bisher habe die ETH Zürich die immer höhere Zahl der Studenten dank eigener Einsparungen finanziert. Jetzt sei die Luft aber aus. Am traditionellen Ostertag hat der Privatbankier Konrad Humler als Hauptredner eine neue Europastrategie für die Schweiz gefordert. Als erstes müssen wir aber den EWR-Skeptiker einmal recht geben, die 1992 für ein Nein in der Abstimmung eingestanden sind. Der Teilhaber von St. Gallen Privatbank Wegelin ist der Ansicht, dass das innenpolitisch einiges entkrampfen würde. Erst dann könne die Schweiz das Europadossier wieder glaubwürdig bearbeiten, so der Konrad Humler. Der Ostertag erinnert an eine liberale Bewegung, die 1830 darin gegipfelt hat, dass rund 10'000 Männer aus der Zürcher Landschaft zu Oster mehr Recht gegenüber der Stadt Zürich eingefordert haben. Der Zürcher Autor mit rumänischen Wurzeln, der Catalin Dorian Florescu, gewinnt den Schweizer Buchpreis. Eine Fachjury hat in Basel seinen Roman «Jakob beschließt zu lieben» ausgezeichnet. Der Preis ist mit 50'000 Franken dotiert. Der Catalin Dorian Florescu ist mit 15 in die Schweiz gekommen. Er hat dann Psychologie und Psychopathologie an der Uni Zürich studiert und arbeitet seit 10 Jahren als freier Schriftsteller. Im Finale des Schweizer Buchpreis hat er sich gegen Monika Cantini, der Felix Philipp Ingold, der Charles Lewinsky und der Peter Stamm durchgesetzt. Die Zürcher Kantonspolizei hat gestern Abend in Herliberg 2 Einbrecher in Flagranti ertappt. Die beiden Männer seien gerade dabei gewesen, um ein Haus zu verlassen, das vorübergehend leer steht, heisst es in einer Mitteilung von der Polizei. Der eine Mann hat Schmuck und ein fremdes Portemonnaie dabei gehabt. Die Polizei ist dem Einbrecher-Duo dank einem Hinweis von einem Nachbar auf die Schlicht gekommen. Der hat kurz vor Mitternacht im Nachbarhaus das Licht von einer Taschenlampe bemerkt. Wenn das Jahr zum traditionellen Weihnachtsmärli im Zürcher Schauspielhaus ganz viele Leute im Saal sitzen, die schon lange kein Kind mehr sind und auch keins an der Hand haben, dann muss das einem nicht wundern. Der Zwerg Nase, der gestern die Premiere hatte, ist nämlich weit weg von einfach nur herzigem Kindertheater. Es ist ein perfekt inszeniertes Theaterstück, modern und frech, aber trotzdem mit einer schönen Prise vom liebevollen, altmodischen Märli. Nun anfangen tut es ein bisschen unheimlich, findet Cordelia Fankhauser in ihrer Premierenkritik.
Eieiei, kommt das gut? Denkt man, wenn ziemlich am Anfang ein Menschenkopf zwischen den Kabisköpfen auf der Bühne liegt. Schliesslich sitzen im Publikum Kinder, kleine Kinder. Und das alte Hutzelweibli, das mit spitzigen Fingern zwischen den Kabis und Menschenköpfen rumwühlt, das ist schon ziemlich gefürchtig.
Also gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse? Sollst gar keinen haben. Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein.
Aber es kommt gut. Sehr gut sogar. Vor allem wegen diesen zwei.
Vor vielen Jahren lebte ein Schuhmacher mehr schlecht als recht.
Ab und zu, ganz selten einmal, hätte er auch dürfen, ein neues Paar Schuhe anfertigen. Aber der Käufer hat das Leder gerade müssen selber mitbringen. Er war zu arm für ein Lederlager. Er ist halt nicht so ein so ein tüchtiger, nicht so ein geschäftstüchtiger Schuhmacher gewesen. Man könnte fast sagen, ja fast ein kleiner Fauler.
Der Jörg Kienberger und der Rainer Süssmilch sind so eine Mischung zwischen dem Zweimal-Orchester, Märli-Unkel, Vermittler und Erklärer. Und sie fangen fast wörtlich mit der Geschichte vom Zwerg Nase an, wo der Wilhelm Hauff vor etwa 200 Jahren geschrieben hat. Für das stehen sie Regenmäntel am Bühnenrand und auf der Bühne ist es noch fast leer. Nur einen sehr edlen, dunklen Holzboden sieht man und eben ein grusiges Hutzelweibli, das in den Kabisköpfen rumwühlt. Und der Jakob, der Bub, der die Kabisköpfe im Weibli heimtragen muss. Am Anfang spielt sich fast alles nur in der Musik und in der Fantasie der Zuschauer ab. Aber dann geht der Vorhang auf für das erste umwerfende Bühnenbild. Da hat es einen gigantischen goldigen Kronleuchter mit einer geschwungenen Marmorstege drum. Und da wird dann der Jakob in Zwerg Nase verwandelt und lernt bei den Meersäulen und den Eichhörnchen kochen. Wunderbare Viecher sind das, mit dicken Pilzgewändchen. Die Regisseurin Corinna von Rath lotet ihrer Inszenierung ziemlich alle Grenzen aus. Immer wieder lässt sie Szenen fast ohne Wort, wie einen Slapstick spielen. Sie fordert ein Kind raus, zum ganz, ganz mucksmüsli still sein oder zum laut mitmachen.
Nase! Also gut, ich habe mich überzeugt, er soll Zwergnase heißen!
Und die Erwachsenen im Publikum? Die werden genauso gut bedient. Mit Wortspiel, Zitat oder Parodien. Wenn sich zum Beispiel die Jörg Kienberger in ganz Mimi verwandelt und ihm Federn und ein Gänsebürzi wachsen, dann findet das Kind einfach lustig. Die Erwachsenen aber, die amüsieren sich, weil er dazu ein paar Texte aus La Bohème von Puccini singt. So macht man immer Weihnachtsmärli alle glücklich. Fast 2 Stunden geht der Zwerg Nase und natürlich gibt es am Schluss ein Happy End und einen lauten, lauten Applaus.
Applaus auch von unserer Kulturkritikerin Cordelia Fankhauser für das Weihnachtsmärli «Zwerg Nase» im Zürcher Schauspielhaus. Das Stück ist noch bis im Januar zu sehen. Empfohlen wird es für Kinder ab 6 Jahren. Mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage unter Zürich und Schaffhausen auf regionaljournal.ch. Regionaljournal-Wochengast. Heute ist es Katrin Stutz, Leiterin der Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende. Vor 25 Jahren haben die katholische und reformierte Kirche vom Kanton die Beratungsstelle eingerichtet. Die Juristin Katrin Stutz ist seit der Gründungszeit in verschiedenen Positionen für die Anlaufstelle tätig. Ich habe sie am Freitag in ihrem Büro zum Interview getroffen und gerade als erstes von ihr wissen, ob ihr überhaupt zum Feiern zumut ist.
Ja, wir haben am Anfang nicht gedacht, dass es Beratungsstelle so lange gibt, 25 Jahre. Und darum haben wir das jetzt gefeiert. Vor allem die beiden Landeskirchen haben das gefeiert, dass sie seit 25 Jahren dabei sind bei uns.
Sie sagen, Sie hätten nicht damit gerechnet, dass es sie so lange gibt. Wieso?
Ja, die Finanzierung von dieser Beratungsstelle ist ja von den beiden Landeskirchen oder mit Spenden und ist jedes Jahr hat man wieder, also ist man wieder auf der Suche nach einer Finanzierung. Und am Anfang ja, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass man das so lange finanzieren würde.
Es war also nicht eine Frage gewesen, ob das Angebot so lange ein Bedürfnis ist, das sie da haben. Man hat den Eindruck, es hat jetzt eher ein raucherwartes Klima in der Schweiz. Ausschaffungsinitiative, Stichwort, nur noch Nothilfe für abgewiesene Asylsuchende. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich bin schon sehr lange dabei und ich habe eigentlich immer gefunden, das Klima ist Rauch bei den Flüchtlingen. Also man hat immer das Gefühl, die Asylsuchenden missbrauchen das Asylverfahren, um da zu bleiben. Und von dort her ist eher ein rauches Klima, das den Flüchtlingen entgegenschlägt.
Der Kanton Zürich war auch in der Schlagzeile in der Vergangenheit. Er hatte sehr restriktive Praxis, konkret im Zusammenhang mit Härtefällen. Wie nehmen Sie das wahr? Sie haben da eben genau mit Zürcher Asylbewerber zu tun.
Ja, am Anfang, wo das eingeführt worden ist mit den Härtefallbewilligungen für abgewiesene Asylsuchende oder Asylsuchende, die lange im Verfahren sind, ist es sozusagen nicht möglich gewesen, überhaupt mit einem Härtefallgesuch durchzukommen. Und das hat sich jetzt wesentlich geändert. Also es wird geprüft. Es ist immer noch streng Praxis, aber eigentlich wie in den anderen Kantonen auch. Also es hat sich verbessert.
Da hat der Druck, es war ja so eine Spitze gewesen, mit der Besetzung im Grossmünsterkirche, mit einem Protest dort von Sans-Papiers und Sans-Papiers-Organisationen. Hat das etwas gebracht?
Ich denke, ja. Und die Dialoge, die man mit der Regierung geführt hat, hat schon etwas gebracht. Es ist ja dann auch die Härtefallkommission eingeführt worden. Und der Kanton Zürich hat sich müssen überlegen, weil die meisten der grösste Teil der Asylsuchenden ist ja im Kanton Zürich, prozentmässig.
Die Härtefallkommission, ein Durchbruch für Sie jetzt, für den Kanton Zürich?
Ein Durchbruch vielleicht nicht gerade, aber es ist einfach ein Schritt weiter für einen Dialog, wo man wirklich genauer schaut, wie ist die Praxis im Kanton Zürich.
Sie haben da ganz konkret auch einen engen Kontakt mit Behörden im Kanton Zürich, mit dem Migrationsamt, mit Durchgangszentren, aber auch zweimal im Jahr ein Treffen mit der Zürcher Regierung. Was bringt der Ihnen?
Ich begleite die beiden Landeskirchen dorthin, Vertreter von den beiden Landeskirchen, und kann so einfach Problematiken thematisieren in dem Gremium, wo uns aus der Beratung entstanden sind. Also wenn wir sehen, dort und dort gibt es ein Problem, dann können wir das thematisieren an dieser Sitzung. Und zum Teil gibt es eine Lösung und zum Teil bleibt es dann halt einfach so, wie es die Behörden wollen.
Also in Schutz als Leiterin von der Zürcher Asylberatungsstelle, haben Sie das Gefühl, Sie stoßen auf offene Ohren, wenn Sie in die Gremien kommen? Oder ist es mehr, Sie müssen halt auch noch angehört werden? Man macht es um alle Seiten doch auch noch mit einbeziehen.
Also das Klima ist gut in diesen Sitzungen. Es ist zum Teil halt von der Behördenseite zuerst, ja, wir machen das jetzt halt so. Aber ich sage mir dann immer so ein bisschen, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und ja, sie sind wirklich dialogbereit. So, dass wir doch ab und zu in kleinen Schritten etwas durchbringen, was wir wollen.
Können Sie vielleicht konkret ein Beispiel geben, wo Sie das Gefühl haben, da hat man nach jahrelang immer wieder darauf hinweisen, ist etwas durchgedrungen bis auf höchste Regierungsebene beim Kanton?
Also ich denke, gerade von den Landeskirchenvertretern her ist schon das Thema Härtefälle ist auch von innen bearbeitet worden und das hat auch mitgeholfen, dass da ein Schritt weitergeht bei den Härtefallbewilligungen.
Es sind aktuell etwa das Budget von 500'000 Franken im Jahr, habe ich gesehen. Das sind knapp 4 Vollzeitstellen, wo du das da zahlt sind. Einmal in der Woche ist da öffentliche Sprechstunde. Mhm. Sie haben zu Hause eine telefonische Beratungsstelle. Wer kommt zu Ihnen?
Jeder, der Asylsuchender ist im Kanton Zürich. Also sie müssen den Wohnsitz im Kanton Zürich haben. Meistens kommen die Leute mit einem Schreiben von der Behörden in der Hand zu uns und sagen, wir verstehen nicht, was da drin ist. Könnt ihr uns das erklären? Oder sie kommen sonst mit einem Problem, wo jetzt geht es vor allem um Familiennachzug, wo sie zu uns kommen und um Hilfe beten. Aber der Hauptteil ist schon, wenn sie dann einen Entscheid haben, das Umgehen mit dem Entscheid. Was mache ich jetzt mit dem Entscheid?
Ich gehe davon aus, einen negativen Entscheid.
Mhm.
In dem Moment, wo jemand kommt mit einem abgewiesenen Asylentscheid, sind sie dann automatisch, nehmen sie dann Partei für die Personen ein?
Partei ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, sondern wir diskutieren mit den Leuten die Entscheid. Und wenn wir finden, dass der Entscheid juristischen Fehler hat oder nicht gerechtfertigt ist, dann nehmen wir schon die Partei vom Gesuchsteller. Also auch in dem Sinn, dass wir eine Beschwerde machen würden.
Wie häufig ist das der Fall?
Das ist nicht sehr häufig der Fall. Also wir sind relativ zurückhaltend mit Beschwerdeschreiben. Weil wir müssen schon finden, er ist glaubwürdig oder er hat uns gute Argumente gegen die Vorhaltungen gebracht, also der Gesuchsteller. Und dann sind wir bereit, eine Beschwerde zu machen. Also es ist nicht generell, dass man bei allen eine Beschwerde macht.
Seit 25 Jahren gibt es die Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende, Katrin Stutz. Sie sind seit Anfang in verschiedenen Positionen dabei. Was ist die Thematik, wo Sie sagen, das hat sich über all die Jahre nie verändert?
Ja, also allgemein bei Asylsuchenden hat sich's nie verändert. Thematik von der Anzahl. Wie viele Asylsuchende oder wie viele Flüchtlinge kann die Schweiz überhaupt aufnehmen? Das ist ein Dauerthema seit 1988, habe ich das Gefühl, wo man irgendwelche Instrumentarien will erarbeiten, dass nicht so viele Asylsuchende kommen. Ja, das ist so ein bisschen das Dauerthema seit all der Zeit, wo es die Beratungsstelle gibt.
Wie erklären Sie sich die Haltung?
Kann ich nicht sehr gut erklären, wieso es die Haltung gibt. Ich denke, das ist ein politisches Thema.
Sie haben die ja offenbar nicht, die Berührungsängste mit dem Fremden, mit dem, der eben etwas von uns will, uns vielleicht etwas wegnimmt. Das sind so die Angstbilder. Wieso kennen Sie das bei Ihnen selber nicht?
Ja, wir sind natürlich da völlig im Metier vom Asylsuchenden. Wir haben auch die Leute einzeln vor uns. Wir sehen auch, was denn das bei ihnen bewirkt. Negativentscheid, weggehen wieder. Von dort her, also die Leute, die da ankommen, merken wir schon, dass die einen Grund haben, wegzureisen. Und vielfach kommen die Leute, die zu uns kommen, aus Ländern, wo Bürgerkrieg herrscht oder eine sehr schlechte Situation, menschenrechtliche Situation auch.
Also der verpönte Wirtschaftsflüchtling, darf ich das so salopp sagen, das ist etwas, was sagen, das ist nicht der Alltag?
Für uns in der Beratungstätigkeit ist das nicht der Alltag, nein.
Und sehen Sie manchmal auch über den Tellerrand für Ihre Beratungsstelle aus?
Ja, aber ich denke, das ist ja immer noch, das sind es etwa 2% der Bevölkerung, die Asylsuchende sind. Das ist ein sehr kleiner Teil eigentlich. Und das wird zu einem sehr grossen Problem gemacht. Also das merken wir auch von Feedback, also wenn Flüchtlinge in einem Dorf sind und dann dort engeren Kontakt haben mit Schweizer oder Schweizerinnen, dann merkt man auch, ah ja, aber wieso muss jetzt diese Familie zurück? Könnte nicht da bleiben?
Da sind wir eigentlich bei dem Thema Integration. Also wenn sich eine Flüchtlingsfamilie gut integriert hat, Kind vielleicht hat in Schulen, dann gibt es so Solidaritätsaktionen. Es gibt aber auch die negativen Beispiele. Wir haben das Beispiel gehabt, das Rüschlicken von einer Roma-Familie, die für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Auch in diesem Zusammenhang war Ihre Stelle ein Thema gewesen, weil Sie für einen Rekurs gesorgt haben für die Familie. Ist das nicht schwierig? Vielleicht Leute haben, die ein Anrecht haben auf Schutz, aber sich schlecht benehmen, für Unruhe sorgen, delinquieren.
Ja, das ist auch für uns schwierig. Also wir haben schon die Haltung, dass wir jemanden einfach beraten zu einem Asylentscheid, aber sicher keine Hilfe anbieten, wenn er wirklich in einem Strafverfahren verwickelt ist. Es gibt dann halt einfach Flüchtlingsrecht, also den Asylgrund, wo dann zum Teil stärker ist als ein Strafverfahren hier in der Schweiz.
Ist das auch etwas, was manchmal ein bisschen ermüdend ist?
Manchmal schon, also wie dann vor allem, wenn wir einen sehr grossen Ansturm haben auf unsere Stelle, dann ist es sehr ermüdend. Aber es gibt dann immer wieder Highlights, kann man sagen, wo man dann wirklich jemandem, wo es ihm sehr schlecht geht, doch kann helfen kann. Das zu einem Aufenthalt oder irgendwie zu einem Weiterkommen. Das sind dann so unsere Highlights, die uns dabei behalten.
Begleiten Sie manchmal Familien oder Einzelpersonen über eine längere Zeit? Gibt es da so eine Art nähere Beziehung zum Teil?
Ja, das haben wir schon. Also wir haben gerade Fälle, wo mehr ins Gewicht fällt, die komplizierter sind, die können wir natürlich über 2-3 Jahre begleiten. Also die haben wir dann immer wieder da, müssen immer wieder etwas schauen, was machen wir weiter, welchen Schritt weiter. Da gibt es natürlich dann schon eine engere Beziehung, wo wie man es ja regelmässig in der Beratung hat.
Ich kann mir vorstellen, dann gibt es auch schwierige Momente. Wie grenzen Sie sich da auch persönlich ab?
Ich habe das jetzt über die Jahre habe ich das einfach müssen lernen, dass da ist Beruf und das mache ich in diesem Büro. Und dann, wenn ich zum Büro ausgehe, dass ich das wirklich ablegen kann. Das ist so ein bisschen meine Strategie. Und früher waren das meine kleinen Kinder. Die haben dann ihre Aufmerksamkeit gefordert. Da konnte ich das besser können.
25 Jahre gibt es jetzt Ihre Stelle. Man sagt, am Geburtstag in der Regel hat man einen Wunsch frei. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was wäre das für Ihre Stelle als Leiterin, Kathrin Stutz, von der Zürcher Asylberatungsstelle?
Ja, im Moment ist der Wunsch immer, dass die Finanzierung steht und dass die beiden Landeskirchen uns erhalten bleiben. Man sucht natürlich immer wieder nach Wegen, ob noch andere Partner zu finden sind, aber ja. Ist halt ein schwieriger Weg. Asylsuchende ist nicht so das Thema bei den meisten.
Kathrin Stutz, Leiterin für Beratungsstelle für Asylsuchende in Zürich. Am 7.06. wird es im Regionaljournal sportlich. Dann schauen wir auf die Fußballpartie GC auswärts gegen Luzern. Da steht es im Moment 2-2 für Luzern. Und FCZ gegen Lausanne. Da ist der FCZ kurz vor Schluss 3-1 in Führung. Und auch auf dem Eis wird gespielt. Wir schalten auf Kloten zu einem besonderen Meisterschaftsspiel gegen Davos. Im Moment führt Kloten im letzten Drittel gegen Davos mit 3-2. Es ist ein nicht ganz gewöhnliches Eishockey-Spiel zwischen den Kloten Flyers und dem HC Davos heute Abend. Kloten feiert nämlich in dem letztjährigen Meisterduell ein Jubiläum, nämlich 50 Jahre ohne Unterbruch in der Nationalliga A. Aus der Kolping Arena zu Kloten berichtet der Beat Sprecher.
Und das Jubiläum, das können Kloten Flyers vermutlich mit einem grossen Ausrufezeichen feiern, weil Kloten Flyers führen gegen den HC Davos rund 5 Minuten vor Ende dieser Partie mit 4-2. Lang hat es aber schlecht ausgesehen für das Nostalgiespiel für Kloten Flyers. Sie sind schnell mit 0-2 in Rückstand geraten. Der HC Davos hat in der 14. Minute innerhalb von 30 Sekunden gerade zweimal zugelangt durch Peter Sena und Peter Tadicek. Und da haben wir schon ein bisschen fürchten um die Festivitäten von der Kloten Flyers. Aber Kloten Flyers eigentlich über den ganzen Match gesehen, die bessere Mannschaft, sind angelaufen vor dem Goal vom Leonardo Cenoni, im Goalie vom HC Davos. Haben sich Chancen über Chancen kreiert, aber die haben lang nicht reingehen. Jetzt erst im letzten Drittel ist eigentlich die Wende für Kloten Flyers gekommen. Innerhalb von 2,5 Minuten haben sie vom 1-2 auf 4-2 können stellen und matchentscheidend da dabei der Jeffrey Füdlister, ein Spieler, der eigentlich beim EHC Fisch normalerweise in der Nationalliga B spielt, aber weil Kloten Flyers so viel Verletzte haben sie ihren einstigen Junior zurückgeholt, der 21-jährige Spieler. Er hat seinen ersten Match heute für Kloten Flyers gespielt und das und wie, gerade mit 2 Treffer, seine ersten beiden Nationalliga-A-Treffer überhaupt. Noch 4 Minuten, wenn Kloten Flyers überstehen, dann können sie das 50 Jahre Nationalliga-A-Jubiläum auch mit einem Sieg abschließen. Sie führen mit 4-2 gegen den Fuss.
Vom Eis der Blick auf den Rasen. Vor 2 Tagen hat die Disziplinarkommission der Schweizer Fußballliga das Urteil zum Skandalderby im Letzigrund gefällt. Heute sind beide Mannschaften zum ersten Mal seither wieder im Einsatz gestanden. Der FC Zürich gewinnt das Kellerduell daheim gegen Lausanne. Kurz vor Spielschluss zumindest steht es 4-1. Jetzt dann noch das Schlussresultat von GC gegen Luzern. GC verliert auswärts gegen Luzern mit 1-2. Das ist der Ausblick aufs Wettermann. Die Prognose hat Jürg Zock von SF Meteo.
Am Mittag hat es im Flachland verbreitet Nebel. Im Unter- und Wieland und Schaffhausen löst er sich am Nachmittag nur stilleweise auf. Sonst macht er im Laufe des Tages an vielen Orten den Sonnenplatz. Oberhalb von etwa 700 oder 800 Meter ist sogar den ganzen Tag durch sonnig mit ab und zu mal ein paar Wolkenfelder. Die Temperatur liegt am Morgen um den Frühpunkt herum. Am Nachmittag gibt es bei zähem Nebel etwa 4 Grad. In den sonnigen Regionen geht es aufwärts auf milde 6 bis 10 Grad. Am Dienstag ändert sich nur wenig. Im Flachland hat es zum Teil wieder dicke Nebel herum. Sonst bleibt es häufig sonnig. Die Höchstwerte liegen dann bei 4 bis 9 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier ein Blick auf ein paar Themen von nächster Woche. Im Zürcher Kantonsrat geht es morgen Montag nicht zum ersten Mal um den Ausbau von Eisenbahnstrecken zwischen Zürich und Winterthur. Im Parlament wohl deutlich mehr zu reden geben, dürfte aber das Thema Ladenöffnungszeiten. Die FDP will erreichen, dass die Läden im Kanton offen haben dürfen, wenn sie wollen. Morgen Montag sitzt auch das Schaffhauser Kantonsparlament. Dort geht es hauptsächlich um tiefrote Zahlen. Traktandiert sind der Finanzplan und das Budget vom nächsten Jahr. Obwohl noch mehr als 2 Jahre entfernt, fiebert die Stadt Zürich schon an einem sportlichen Grossanlass entgegen, nämlich der Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 im Letzigrund. Die höchsten Vertreter von Stadt und Kanton sagen morgen, wo man bei den Vorbereitungen steht. Am 1. Dezember geht am Flughafen Kloten das neue Dock B auf mit einer zentralen Sicherheitskontrolle und einer neuen Zuschauerterrasse. Schon am Dienstag weiht die Bundesrätin Doris Leuthard das neue Terminal ein. Außerdem berichten wir über die neue Ausstellung vom Kulturama Zürich. «Eau et Toilette» heisst sie. Und es geht um die Bedeutung von Hygiene und Schönheit von den Pfahlbauern bis heute. Wer einen rechten Beruf lernen will, der könnte zum Beispiel Künstler werden. Ernsthaft. Auch dieser Beruf ist zum ersten Mal an Berufsmesse zu Oerlikon vertreten, wo Jugendliche ab Mittwoch alles über ihren Traumberuf erfahren können. Ab dem Donnerstag wie ein Lechtel den See. Am Abend wird der Zürcher Bahnhofstrasse jedenfalls die Lucy angeknipst. Sie soll das Jahr noch heller und schöner leuchten als bei ihrer Premiere im letzten Jahr. Wir machen den Test. Und die Zellerweihnacht bildet den Abschluss vom Paul Burkhardt-Jahr anlässlich vom 100. Geburtstag vom Zürcher Komponist. Ältere Laienschauspieler machen eine Art Erinnerungsreise. Eine Vorschau auf Premiere im Zürcher Schauspielhaus gibt es am Freitag. Und das Wochenende, das steht dann im Kanton Zürich ganz im Zeichen von Wahlen und Abstimmungen. Beide Ständeratssitze sind im zweiten Wahlgang zu vergeben. Bei den Abstimmungen geht es unter anderem um die Zukunft am Flughafen Zürich und ob noch neue Pisten sollen gebaut werden können. Das Regionaljournal berichtet am nächsten Sonntag ab Mittag um 12 Uhr laufend in Einschaltungen. Resultat, Analyse und Stimmen gibt es auch bei uns im Internet auf regionaljournal.ch. Das war es für diese Woche. Am Mikrofon Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.